ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Kai Küstner und heute ist Freitag, der 26. September. Wir zeichnen diesen Podcast um 11.30 Uhr auf.
Und an diesem Donnerstagabend ist in Dänemark ein Flughafen geschlossen worden wegen einer Drohne. Nicht der erste Zwischenfall in dieser Woche. In den vergangenen Tagen hat es in unserem Nachbarland Dänemark mehrere Überflüge von Drohnen an Flughäfen gegeben. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat sich deshalb am Donnerstagabend in einer Videobotschaft an ihr Volk gewandt. Da sagt sie, die hybriden Angriffe auf die zivile und militärische Infrastruktur. Diese Angriffe hätten gezeigt, wie verletzlich Dänemark sei. Es sei zwar weiter unklar, wer hinter den Aktionen stehe, aber, so meint Frederiksen, die größte Gefahr für die Sicherheit Europas gehe von Russland aus. Und der Militärexperte Gustav Gressel, der ja auch schon häufiger bei uns hier bei Streitkräfte und Strategien im Podcast war, der sagte in der ARD, der Verdacht liege sehr nahe, dass Moskau, also Russland, für diese Drohnenflüge verantwortlich sei.
Es gibt eine Reihe von Indizien, die darauf hinweisen oder den Finger hindeuten. Also es gibt russische Schiffe, die als Startplattformen jeweils in Frage kommen, die sich in diesem Raum aufgehalten haben. Es sind diese Drohnen sehr groß. Das heißt, es liegt nahe, dass hier Akteure, die eben andere Transmitter, andere Fluggeräte beschaffen können, als dass etwa Privatakteure oder Hobbybastler dahinter stehen.
Und dass in den vergangenen Tagen Dänemark Ziel dieser Drohnen gewesen ist, das findet Gustav Gressel nicht sehr überraschend.
Dänemark ist einer der größten Unterstützer der Ukraine pro Kopf. Dänemark ist auch einer der Pioniere in vielen Unterstützungsleistungen. Das sogenannte dänische Modell sieht die direkte Finanzierung ukrainischer Rüstungsindustrie vor. Es werden jetzt auch Rüstungsbetriebe in Kooperation mit der Ukraine in Dänemark gebaut. Und hier gilt es, Verunsicherheit zu stiften aus russischer Sicht. Also dadurch, dass man zeigt, dass Dänemark verwundbar ist, möchte man eine Diskussion entfachen, ob es aus dänischer Sicht so gut ist, so viel die Ukraine zu unterstützen, das Geld nicht in die eigene Verteidigung zu investieren. Diesen Zwiespalt, den versucht ja Russland auch in vielen anderen Staaten zu sehen, über Informationsakteure, aber dann auch eben über solche Aktionen. Und jetzt ist Dänemark dran.
In den vergangenen Wochen ist ja auch schon der Luftraum von Polen, von Estland und Rumänien verletzt worden, von russischen Kampfflugzeugen einerseits und Drohnen andererseits. Wir haben ja hier auch darüber gesprochen, Kai. Und für den deutschen Verteidigungsminister, für Boris Pistorius, ist deshalb Europa inzwischen in einer anderen Welt, so formuliert er das.
Das gehört zu dem, was wir jeden Tag erleben. Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im kompletten Frieden. Wir werden attackiert, Hybrid- und Desinformationskampagnen und eben durch Drohnen eindringen. Das ist die Realität, mit der wir es zu tun haben und mit der wir umgehen.
Ich spreche gleich mit jemandem, der sich mit Drohnen gut auskennt, vor allem mit Aufklärungsdrohnen, denn die produziert das Unternehmen, für das er arbeitet. Paul Strobel, der Sprecher des deutschen Start-up-Unternehmen Quantum Systems, das viele Drohnen für die Ukraine produziert. Aber Kai, lass uns vorher noch einen Blick auf Drohnen werfen hier in NATO-Luftraum, zuletzt in Polen. Da sind ja Drohnen eingedrungen und es gibt auch Drohnen, die immer wieder über Bundeswehrstandorten gesichtet werden. Und da stellen sich dann natürlich schon einige Fragen, zum Beispiel die, was denn jetzt die NATO und die Bundeswehr tun müssten, um sich besser zu schützen.
Naja, NATO und auch die Bundeswehr müssten überhaupt erstmal materiell sich so ausrüsten, dass sie Drohnen wirksam und auch kostensparend, so würde ich es mal nennen, bekämpfen können. Das ist ja bislang nicht der Fall. Man ist mit Patriot-Flugabwehrsystemen, mit F-35 und F-16 Kampfjets eher auf das Eindringen ballistischer Raketen oder von gegnerischen Fliegern ausgerichtet. Und der Generalinspekteur Carsten Breuer hat diese Woche einen interessanten Satz gesagt. Es werde in Zukunft darauf hinauslaufen, Drohnen gegen Drohnen einzusetzen, so hat es Breuer ausgedrückt. Grundsätzlich gibt es beim Aufspannen eines Anti-Drohnen-Schutzschirms für die NATO mehrere Möglichkeiten. Man kann Störsender einsetzen, um die Verbindung zum Drohnenpiloten zu trennen. Das wäre also die elektronische Kampfführung. Auch da gibt es noch Defizite bei der NATO. Man kann am Boden befindliche Flugabwehrpanzer wie den Gepard zum Beispiel einsetzen oder neue Systeme wie den Skyranger, um Drohnen tatsächlich wirkungsvoll am Himmel zu bekämpfen. Die Ukraine umhüllt ja, das wissen wir, ihre Nachschubrouten mittlerweile mit Netzen, um sie einigermaßen erfolgreich gegen die Gefahr von oben abzuschirmen. Aber für die langen NATO-Grenzen, denke ich, wäre dies wohl wenig vielversprechend. Und dann dachte man früher tatsächlich beim Abfangen von Drohnen sogar mal über den Einsatz von Raubvögeln nach. Aber noch effizienter wäre ganz sicher, und damit bin ich wieder beim Generalinspekteur Breuer, das Bekämpfen von Drohnen mit ihresgleichen, also mit sogenannten Jagddrohnen oder Interceptor-Drones. Die Ukraine setzt diese ja bereits ein. In den NATO-Beständen sind sie jedoch bislang eher nicht in großer Stückzahl vorhanden. Generalleutnant AD Frank Leidenberger vom IT-Dienstleister der Bundeswehr BWI rät, auch Laser als Abwehrwaffe nicht aus dem Blick zu verlieren und hatte hier bei uns im Podcast mal vor ein paar Monaten gesagt, sie brauchen das volle Spektrum an Möglichkeiten, sich zu schützen. Das Problem scheint mir zu sein, Anna, nachdem man ein Jahrzehnt lang, ja, das hast du auch intensiv verfolgt, über die Bewaffnung der Heron-Aufklärungsdrohne diskutiert hatte bei uns, hinkt man jetzt bei der Beschaffung extrem hinterher. Immerhin sind 19 Skyranger-Exemplare ja bestellt, aber es gibt eben dringend Aufholbedarf.
Was auch diese Abfangdrohnen angeht, darum geht es auch gleich noch im Gespräch mit Paul Strobel von Quantum Systems. Aber gucken wir nochmal auf Drohnen, die über Bundeswehrstandorten auftauchen oder wie im Dezember 2024 über dem US-Stützpunkt Ramstein. Kann man die einfach abschießen?
Also die Frage stellt sich natürlich, weil man, wenn das passierte, man natürlich bei einem Abschuss auch ermitteln könnte durch Analyse der Überreste zum Beispiel, mit welchem Typ man es da zu tun hat und wo sie möglicherweise herkommt. Denn die Verfolgung einer fliegenden Drohne gestaltet sich ja, wie wir wissen, schwierig. Aber die entscheidende Frage dürfte bei einem möglichen Abschuss, denke ich, die Sicherheitsfrage sein. Das birgt immer das Risiko, dass dabei Menschen verletzt oder getötet werden, zum Beispiel durch herabfliegende Trümmerteile. Dabei ist man in dieser Frage bislang sehr zurückhaltend. Und dann gibt es noch ungeklärte Fragen bei Zuständigkeit und Gesetzeslage. Es ist ja bislang nie so ganz klar gewesen, ist für eine Drohne eigentlich die Landes- oder die Bundespolizei zuständig oder doch die Bundeswehr. Und was die Rechtsprechung angeht, Anna, so hatte die Ampelregierung ja Anfang des Jahres eine Änderung des Luftsicherheitsgesetzes auf den Weg gebracht. Das sollte einen Abschuss erleichtern bzw. überhaupt erst ermöglichen. Aber vom Parlament, vom Bundestag verabschiedet wurde das Gesetz bislang nicht. Und Innenminister Dobrindt hat ja nun gelobt, eine Neuregelung auf den Weg zu bringen und hat im selben Atemzug eine Zeitenwende bei der inneren Sicherheit ausgerufen.
Und da sind wir dann schon mittendrin in der aktuellen Lage und bleiben noch beim Thema Gefahr aus der Luft. Die NATO hat nämlich reagiert auf das Eindringen dreier russischer MiG-31-Kampfjets in den estnischen Luftraum. Wie hat sie es gemacht?
Ja, mit einer aus meiner Sicht bemerkenswerten Formulierung. Es gab ja auch hier in Deutschland eine Debatte nach dem minutenlangen Flug der russischen Jets im NATO-Luftraum, ob man nicht Putin zur Abschreckung signalisieren müsste, dass man diese beim nächsten Mal eventuell sogar abschießen werde. Und genau dieses Signal hat das Bündnis nun gesendet. Man werde, Zitat, im Rahmen des Völkerrechts alle notwendigen nicht-militärischen und militärischen Werkzeuge nutzen, um uns zu verteidigen. So heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der NATO. Und wenn nötig, hat Generalsekretär Mark Rutte ergänzt, gehöre dazu auch ein Abschuss. Allerdings, hat er hinzugefügt, werde man die Verhältnismäßigkeit wahren. Ich hatte die Gelegenheit, den Professor für internationale Politik, Carlo Masala, nach einem Vortrag, den er gehalten hat am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam, danach noch genau zu dieser Frage zu befragen. Und der hat mir gesagt:
Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Russen aufhören mit der Provokation. Aber die Sprache ist klar. Und damit verändert die NATO gerade auch so ein bisschen sozusagen die Attitüde, die sie hat gegenüber Russlands Provokation, die ja in der Vergangenheit alles vermeiden wollte, in diese Eskalationslogik mit einzutreten, mir eher zurückhaltend war.
Du hattest ja, Anna, vor genau einer Woche ausführlich mit Carlo Masala hier in der Sendung gesprochen. Und auch das nochmal nachzuhören, lohnt sich natürlich.
Vielen Dank für den Hörtipp an dieser Stelle. Lass uns nochmal auf US-Präsident Donald Trump gucken. Der gibt ja fast täglich neue Rätsel auf, wie er mit dem russischen Machthaber Putin umgeht. In dieser Woche in der Generalversammlung der Vereinten Nationen hat sich Trump dann aber ungewöhnlich negativ über Putin geäußert. Wie belastbar ist das wohl?
Ja, die Belastbarkeitsfrage ist eine, die sich fast täglich neu stellt. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass der ukrainische Präsident Zelensky in New York die Möglichkeit hatte, mit Trump am Rande der UN-Generalversammlung zu sprechen. Aber es ist ja nicht neu, dass sich der US-Präsident die Lesarten derjenigen zu eigen macht, mit denen er jeweils zuletzt geredet hat. Jedenfalls hat Trump den bemerkenswerten Satz fallen lassen, die Ukraine hätte die Möglichkeit, viel Territorium, vielleicht sogar all ihr Territorium zurückzugewinnen, und hat das auch auf Nachfrage auch nochmal bestätigt.
Yeah, they have a shot at it, because Russia, they are doing very poorly, considering they have put it all out on the line. Their economy is going to hell. They're bombing the hell out of everything, and they're picking up very little territory, if any. In fact, they're losing some territory. I think it's been very bad for the reputation of Russia.
Russland gibt ein schwaches Bild ab. Die Wirtschaft geht vor die Hunde. Sie erobern nur sehr wenig Territorium, verlieren sogar welches. Es ist sehr schlecht für das Ansehen Russlands, sagt Trump. Und er benutzte mit Blick auf die Wirtschaft auch den Begriff Papiertiger. Das erinnert fast so ein bisschen an Barack Obamas Regionalmacht-Aussage mit Bezug auf Russland von vor Trumps erster Amtszeit. Und apropos Wirtschaft, es gibt ja aktuell Berichte, dass Putin entgegen anderslautenden Versprechen und aufgrund der klammen Finanzen zum Ende des Jahres die Mehrwertsteuer erhöhen wird. Was bedeutet das? Wieder mal werden wir abwarten müssen, ob diese neue Trump-Haltung irgendwelche praktischen Auswirkungen hat. Er hat sich ja bislang nicht zu neuen Sanktionen durchringen können. Und ich fand interessant die Antwort oder die Auslegung von Polens Regierungschef Donald Tusk, der auf der Plattform X analysiert, wenn Trump davon redet, dass die Ukraine ihr Territorium mit Hilfe der Europäer zurückerobern könne, dann verberge sich dahinter die Ankündigung, dass sich die Amerikaner weniger in Europa engagieren wollen. Und dahinter verberge sich auch ein Abladen der Verantwortung auf Europas Schultern. Also bei Tusk hört sich das weniger optimistisch an, als es zunächst scheint, verbunden mit der unausgesprochenen Warnung, Europa muss sich mehr auf eigene Beine stellen.
Das habe ich mir auch überlegt, sozusagen im zweiten Gedanken, was das wohl heißen könnte bei Trump. Und ich finde diesen Punkt, dass Trump versucht, den russischen Krieg gegen die Ukraine stärker zu den Europäern zu schieben, weil er da ja jetzt einfach überhaupt gar nicht erfolgreich war, in einem wie auch immer gearteten Schlichten. Also auf jeden Fall diesen zweiten Gedanken, ne, finde ich durchaus nachvollziehbar, was Donald Tusk da analysiert hat. Dann lass uns doch jetzt nochmal auf die aktuelle militärische Lage in der Ukraine selbst gucken.
Da zeigt sich ein gewohntes Bild, demzufolge beide Seiten Optimismus zu verbreiten suchen. Der ukrainische Militärchef Oleksandr Sirski erklärt, Russlands Frühjahrs- und Sommeroffensiven seien gescheitert, es habe seine Ziele nicht erreicht. Die russische Seite wiederum müht sich, Gebietsgewinne herauszustellen und übertreibt dabei Militärbloggern zufolge auch reichlich. Die Ukraine jedenfalls setzt ihre systematischen Angriffe auf russische Ölraffinerien fort, zuletzt im Süden Russlands in Krasnodar. Dort gab es einen Drohnenangriff. Und diese Angriffe sind auch insofern wirksam, als es regional offenbar tatsächlich zu Verknappungen beim Benzin kommt und sich Russland gezwungen sieht, Exportverbote zu verhängen. Ob das aber alles dazu führt, die Unzufriedenheit so sehr zu schüren, dass es für Putin irgendwann bedrohlich wird, das ist noch fraglich. Russland seinerseits setzt seine Angriffe in Donetsk, also im Osten der Ukraine, dem Hauptkampfgebiet fort und sucht weiter, die Stadt Pokrowsk zum Beispiel einzuschnüren, ohne dass bislang eine Eroberung dort gelungen wäre.
Und dann lass uns noch ganz kurz über eine NATO-Übung sprechen, über eine NATO-Übung in Deutschland diese Woche. Und diese Übung ist gleich in zweifacher Hinsicht ungewöhnlich.
Sie heißt Red Storm Bravo und ungewöhnlich an ihr ist zum einen der Ort. Dieses dreitägige Manöver findet nämlich in der norddeutschen Großstadt Hamburg statt und bedeutet, Hubschrauber überfliegen deutlich hörbar die Hansestadt. Ein kilometerlanger Konvoi schiebt sich, begleitet durch die Polizei, durch die Straßen. Und Achtung, so eine Kolonne gilt als ein Fahrzeug, also bitte nicht versuchen, sich dort in der Mitte einzufädeln, falls sie oder du ihm begegnest. Das Szenario, das dort trainiert wird, ist folgendes. Im Baltikum, also an der NATO-Ostgrenze zu Russland, eskaliert ein Konflikt. Daher muss die NATO schnell und in großer Zahl militärisches Gerät verlegen.
Das lässt sich schlecht üben auf einem Truppenübungsplatz hinter verschränkten Zäunen, sondern das lässt sich besser üben im urbanen Gebiet. Das haben wir seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht in Hamburg.
Das erläutert der Kommandeur des Landeskommandos Hamburg, der Kapitän zur See Kurt Leonards. Und ich hatte ja zwei Besonderheiten versprochen, Anna. Die zweite besteht darin, dass in großer Zahl auch zivile Kräfte eingebunden sind. Die Behörden, das technische Hilfswerk, der Hamburger Hafen, die Polizei. Also hier wird genau dieses Zusammenspiel zwischen Militär und zivilen Elementen geübt, von dem wir in letzter Zeit ja so oft berichtet haben. Und damit habe ich auch versucht, dir die perfekte Rampe zu bauen, Anna. Denn an einem Tag dieser dreitägigen Übung sollte speziell auch das Training mit Drohnen geübt werden.
Vielen Dank, Kai. Wir machen jetzt etwas, was wir bei Streitkräfte und Strategien selten tun. Wir sprechen mit jemandem aus der Industrie und zwar von Quantum Systems, einem sehr erfolgreichen Startup für Drohnen, Aufklärungsdrohnen, derzeit vor allem für die Ukraine. Das Unternehmen ist inzwischen 10 Jahre alt, hat seinen Sitz in der Nähe von München und der Sprecher von Quantum Systems ist jetzt bei mir hier im ARD Hauptstadtstudio. Herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien, Paul Strobel.
Hallo.
Paul, wir haben uns in diesem Juli in Rom kennengelernt, kurz kennengelernt, auf der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine. Und an der hatte ja auch der Bundeskanzler teilgenommen und deswegen war ich mit ihm dort. Und ihr hattet von Quantum Systems einen Stand auf dieser Konferenz. Warum?
Genau, Quantum Systems ist seit 2022 in der Ukraine aktiv. Wir haben Aufklärungsdrohnen in die Ukraine geliefert, schon ein paar Wochen nach der Vollinvasion und haben in der Zwischenzeit dort einen großen Standort aufgebaut. Das ist unser zweitgrößtes internationales Team mit über 200 Mitarbeitern, die wir im Land haben, mit eigener Produktion. Und deswegen sind wir auch auf solchen Konferenzen wie der Ukraine Recovery Conference unterwegs, um uns dort Gehör zu verschaffen und darauf hinzuweisen, dass es eben internationale Drohnenunternehmen und Hersteller gibt, die dort vor Ort aktiv sind.
Drohnen, das ist jetzt ja gerade ein Begriff, über den wir ständig sprechen, wegen der Drohnenüberflüge und der Drohnensichtung. Und bei uns kommen auch bei Streitkräfte und Strategien Fragen von Hörern an. Zum Beispiel von Martin Kujawa, der hat uns geschrieben und der sagt, nach den wiederholten Sichtungen von unbekannten Drohnen in Dänemark ist unklar, woher sie kamen und wer sie geschickt hat. Für die Abwehr von fremden Drohnen gibt es noch keine Lösung. Dann fragt er, wie sieht es mit der Verfolgung von Drohnen aus? Auch dafür gibt es anscheinend keine Möglichkeiten. Flugzeuge sind wohl ungeeignet, da sie nicht so wendig wie Drohnen fliegen können und Hubschrauber wohl zu langsam, um Drohnen verfolgen zu können. Demnach wäre es nur möglich, sie mit Drohnen zu verfolgen. Und da muss ich natürlich an euch denken, an Quantum Systems. Also unser Hörer fragt, welche Möglichkeiten sind für die Lösung des Problems denkbar?
Also konkret auf unsere Firma bezogen wären das zum Beispiel Abfangdrohnen. Die stellen wir in eigener Produktion her, entwickeln die zusammen mit unserem Team in der Ukraine, auch eben basierend auf dem akuten Bedarf der Ukraine, Shaheds und andere russische Drohnen abfangen zu können. Das ist aber sicherlich nur ein Teil der Antwort. Also ich glaube, ganz wichtig ist am Anfang, was ja der Hörer auch gesagt hat, steht immer die Aufklärung. Man muss wissen, wo ist etwas unterwegs, was mich interessiert. Und da sind Aufklärungsdrohnen wie unsere, die wir bei Quantum Systems bauen, sicherlich ein Teil der Antwort. Aber dann geht es auch über, ich sag mal, klassische Sensorik, Radare, Laser, Akustik, die Drohnen erkennen, identifizieren können und dann auch verfolgen können, damit Abfangdrohnen oder andere Abwehrmittel auch wissen, worauf sie wirken und das eben auch entsprechend gut und kosteneffektiv machen können. Ja.
Wie funktionieren Abfangdrohnen?
Abfangdrohnen, also unsere ganz konkret, ist eine elektrisch angetriebene 4-Propeller-Drohne, die senkrecht startet und dann eben Höhe gewinnt. Damit sie schnell Höhe gewinnt, hat sie einen tatsächlichen Raketenantrieb hinten dran, der gezündet wird, dann für drei bis fünf Sekunden brennt, die Drohne auf die Höhe bringt, in der die gegnerische Drohne unterwegs ist, und dann fängt die Suche an und eben die Zielsteuerung.
Und Zielsteuerung heißt es dann, um sie zu jammen, oder wie würde sie runtergeholt? Wie würde die
um sie zu treffen?
Also um sie zu treffen.
Genau, also in unserem Fall würden wir reinfliegen in die Drohne.
Mhm. Wie guckst du jetzt auf die Drohnenvorkommnisse der vergangenen Wochen hier in den europäischen NATO-Staaten?
Ich glaube, also das Thema ist ja ein bisschen älter als jetzt nur die vergangenen Wochen. Wir haben ja auch im letzten Jahr schon Drohnenüberflüge auf Truppenübungsplätzen der Bundeswehr gesehen, über Kasernen, über kritischer Infrastruktur. Also ich glaube, dieses Thema wabert schon eine Weile im Hintergrund. Jetzt, wo Flughäfen getroffen werden und geschlossen werden, erreicht das halt eben auch die breite Masse der Bevölkerung, die eben mitkriegt, so hey, warum fällt jetzt hier gerade mein Flug aus? Und deswegen erreicht das, glaube ich, jetzt gerade nochmal eine neue Brisanz. Und die Vorkommnisse haben sich jetzt ja deutlich gehäuft. Und ich meine, spätestens wenn Kampfdrohnen aus Weißrussland in NATO-Luftraum reinfliegen, die auch tatsächlich Sprengköpfe tragen, da hört dann der Spaß auf.
Du meinst das, was in Polen passiert ist vor genau. mehr als zwei Wochen, ne?
Richtig.
Ja. Aber du sagst es ja, letztendlich ist das Thema schon älter, und dennoch habe ich den Eindruck, dass die NATO vergleichsweise unvorbereitet ist.
Das stimmt. Ich glaube, den Eindruck haben viele. Es ist auch ein komplexes Thema, muss ich jetzt auch fairerweise mal eine Lanze brechen. Wir haben im europäischen Luftraum oder im NATO-Luftraum auch unterschiedliche Zuständigkeiten. Wir müssen koordinieren zwischen einmal, was ist ein militärischer Fall, wo das Militär aktiv werden muss, was sind Fälle, wo die Polizei oder der Grenzschutz, in unserem Fall die Bundespolizei, aktiv werden muss. Und ich glaube, da ist es vor allem auch eine regulatorische Aufgabe, dafür Klarheit zu sorgen. Wir als Hersteller, wir haben Abwehrmittel, die wir zur Verfügung stellen können, um gegnerische Drohnen abschießen zu können und vom Himmel zu holen zu können. Aber wir wissen nicht, wann wir sie einsetzen dürfen und wo wir sie einsetzen dürfen. Und dass das ein komplexes Thema ist, das ist uns klar. Also ich meine, jetzt überleg mal, ne, am Flughafen steht dann eine Abfangbatterie. Wer verhindert, dass das den Lufthansa-Flieger trifft, der gerade zur Landung ansetzt? Das ist ein hochkomplexes Thema, einmal auf technologischer Ebene, wobei, Klammer auf, das können wir lösen, Klammer zu, aber eben auch auf politischer und regulatorischer Ebene. Und ich glaube, da fängt jetzt erst die Arbeit an.
Was können wir, was können die NATO-Staaten von der Ukraine lernen?
In Bezug auf Abwehrdrohnen, glaube ich, Mut zur Innovation. Also die Ukraine, gut, ist ein Land im Krieg, deswegen kann man das auch nur bedingt vergleichen miteinander. Aber ich glaube, die Ukraine setzt sehr stark auf Innovation, versucht neue Wege zu gehen in der Flugabwehr und hat eben diesen Kostenfaktor im Hintergrund. Ich meine, das Land hat nicht viel Geld, was es einsetzen kann, und versucht deswegen möglichst kostengünstig die russischen Angriffe abzuwehren. Deswegen ja auch das starke Abstützen auf unbemannte Technologien, weil sie kosteneffizienter sind. Und das ist, glaube ich, was wir uns abgucken können. Wenn wir jetzt uns Polen vor zwei Wochen angucken, da sind F-35 aufgestiegen. In der Beschaffung, in der Ausbildung der Piloten, in den Mitteln, die dann eingesetzt werden. Ich glaube, allein die Flugstunde kostet mehr als die Beschaffung von 50 unserer Drohnen. Insofern, glaube ich, ist das ein Punkt, wo wir als NATO-Staaten verstärkt mal drauf gucken können.
Wie viel kostet eine Drohne bei euch? Also ich weiß, eine Drohne ist nicht Drohne, aber...
Ja. Also da gebe ich jetzt meine Pressesprecher-Antwort. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wo sie produziert wird, in welchem Land. Quantum hat 7 Standorte weltweit mit eigener Produktion. Die Produktionskosten unterscheiden sich von Land zu Land. Es kommt auch auf den Kunden an, wie viele bestellt werden und welche Art Drohne. Klein, mittel, groß.
Und in der Ukraine ist es günstiger?
In der Ukraine ist es günstiger. In der Ukraine verkaufen wir unsere Drohnen auch zu dem Preis, den wir am Anfang des Krieges festgelegt haben, zusammen mit der Ukraine, und bei dem wir auch bleiben und auch bleiben werden in der Zukunft.
Gucken wir noch mal kurz auf die EU und die NATO-Staaten hier. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat jetzt den Vorschlag mit einem europäischen Drohnenwall gemacht. Mhm. Was können wir uns darunter vorstellen?
Tja, ich glaube, da fängt es schon an. Ich glaube, viele verschiedene Menschen haben sehr viele verschiedene Vorstellungen davon, was der Drohnenwall ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es jetzt erstmal ganz akut um die Drohnenabwehr von feindlichen Aufklärungs- und Spionagedrohnen, die über NATO-Luftraum oder EU-Luftraum agieren. Das ist mal das Erste. Das Thema Ostflankenschutz und Grenzsicherung wabert aber da auch mit drin und spielt sicherlich auch eine Rolle. Und das, so sehen wir als Hersteller jetzt auch eben den Drohnenwall. Mit dem Wort tun wir uns ein bisschen schwer, weil es, glaube ich, ein falsches Bild vermittelt. Aber wir sehen eigentlich ein vielschichtiges Aufklärungs- und dann Abwehrsystem, das entlang der Ostgrenze installiert werden sollte. Das heißt, wir fangen an mit Aufklärungsdrohnen, die nach Belarus und nach Russland rein gucken können, um zu sehen, was auf der anderen Grenze passiert, gehen hin in den Abfang von eventuellen Überflügen von gegnerischen Drohnen und dann bis hin zu Bodendrohnen, die am Boden patrouillieren und natürlich auch Wasserdrohnen, weil wenn wir sehen, die Ostsee alleine ist ja anscheinend ein Rieseneinfallstor für genau diese Spionageaktivitäten, die wir zurzeit sehen. Auch da kann man mit unbemannten Systemen gegenhalten. Also insofern sehen wir dieses Thema so ein bisschen im Moment vermischt zwischen dem, was die Politik will, was militärisch angebracht ist, was aber auch den Grenzschutz vor Ort betrifft. Und das ist, glaube ich, eine große Diskussion, die da geführt werden muss.
Und die Bundeswehr ist ja einer eurer Kunden.
Korrekt, genau, ja. Die Bundeswehr ist unser Kunde mit dem System Falke. Das sind unsere Aufklärungsdrohnen vom Typ, bei uns heißen sie Vektor. Das sind auch die, die in der Ukraine fliegen.
Die Bundeswehr hat die schon und die trainieren jetzt, also zumindest hatte die Bundeswehr, der Generalinspekteur ja im Frühling gesagt, dass künftig auch zur Ausbildung von Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehr Drohnen dazugehören sollten. Sind das eure?
Absolut, genau. Das sind unsere. Die Bundeswehr hat die jetzt ausgeliefert bekommen. Die ersten 14 Stück sind es und fängt jetzt an, damit zu trainieren und in den Einsatz zu gehen. Und in Zukunft hoffen wir natürlich, dass es noch weitaus mehr als 14 Stück werden.
Jetzt ist die Bundeswehr euer Kunde und man spricht nicht schlecht über Kunden, aber wir hier bei Streitkräfte und Strategien haben schon sehr häufig über das Beschaffungswesen der Bundeswehr berichtet, kritisch ja. Über das Beschaffungswesen der Bundeswehr berichtet. Wie sind denn eure Erfahrungen?
Unsere Erfahrungen sind, dass die Beschaffung in der Bundeswehr einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht hat. Da muss ich mal eine Lanze brechen fürs Bein-BW. Ich bin selber ehemaliger Soldat, also ich kenne die Schimpftiraden, die gerne von sich gegeben werden. Aber in unserer Wahrnehmung hat man da die Zeitenwende verstanden und verinnerlicht. Ich glaube, die Herausforderungen, vor denen die Beschaffung stand, waren einfach enorm. Auch rechtlich war man ja wirklich beschnitten in den Möglichkeiten, die man hatte, zu handeln. Und das sehen wir schon, dass das jetzt aufgelockert wird und da Bewegung reinkommt. Und wir erleben eigentlich eine super Zusammenarbeit mit den Beschaffern, die uns auch sehr deutlich sagen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und von den Anforderungen an Goldrandlösungen sind wir Gott sei Dank ein Stück weggekommen und sind jetzt deutlich flexibler in der Zusammenarbeit.
Und was meinst du, wenn du sagst, sie waren da rechtlich eingeschränkt früher?
Naja gut, also wir hatten halt einfach in der Vergangenheit Riesenvergabeverfahren, die sich über Jahre hinweggezogen haben, einfach auch aufgrund regulatorischer Bestimmungen, was ein System darf, was es nicht darf. Ich meine, im Bereich unbemannter Systeme verfolgt uns das ein Stück weit heute noch. Ja, also ein unbemanntes Flugzeug muss genauso zugelassen werden wie ein bemanntes Flugzeug, was natürlich Quatsch ist. Aber da ist man jetzt eben in den Austausch mit den richtigen Stellen und versucht das zu ändern. Und der Prozess dauert leider, braucht seine Zeit. Aber die Bewegung ist da und das ist was, was wir jetzt erstmal als positiv bewerten, dass die Richtung stimmt. Über das Tempo können wir uns trefflich weiter streiten.
Du hast das gesagt, du warst bei der Bundeswehr, du bist Reserveoffizier Genau. Und auch euer Gründer kommt von der Bundeswehr. Muss man von der Bundeswehr kommen, um bei euch zu arbeiten?
Nein, muss man nicht. In unserem Fall jetzt hier bei uns in unserem Team hier in Berlin haben wir ein paar Bundeswehr-Veteranen im Team. Unser Gründerteam ist sehr militärisch geprägt. Ich glaube, so ein Grundverständnis für die Materie hilft. Weil nun mal die Produkte, die wir bauen, für einen sehr speziellen Kunden sind. Das Militär ist nicht wie andere Firmen. Aber aus der Firmengeschichte kommen wir eigentlich gar nicht so sehr aus dem militärischen Bereich. Ja, unser Gründer war Heeresflieger, Florian Seibel, hat dann aber 2015, als er Quantum Systems aufgebaut hat, angefangen, eher im kommerziellen Bereich Drohnen zu bauen, in der Landvermessung, in der Landwirtschaft, im Mapping-Bereich ganz stark unterwegs gewesen. Und bis 2022 war unsere größte Flotte, also das Beispiel kann ich geben, in Indien unterwegs fürs indische Katasteramt und hat Landvermessung gemacht. Jetzt sind wir halt eben eine Firma, die den Background hat bei den Gründern und haben deswegen auch schon frühzeitig antizipiert, dass das Thema Aufklärungsdrohnen in Zukunft eine große Rolle spielen wird, dass da eine Fähigkeitslücke auf Seiten der Bundeswehr besteht, aber auch auf Seiten der NATO-Streitkräfte. Und haben 2017, also schon 2 Jahre nach Gründung, angefangen mit einem ersten Prototypen für den militärischen Bereich. Und das ist das, was heute der Vektor ist, der in der Ukraine fliegt mit über 1000 Stück und der eben auch als Falke für die Bundeswehr fliegt.
Und du hattest das ja am Anfang gesagt, dass ihr sehr früh schon geliefert habt an die Ukraine. Ich glaube, der Kontakt kam damals über den früheren ukrainischen Präsidenten Poroschenko.
Genau, richtig, ja.
Und der hat sich an euch gewandt und hat dann gesagt, wir brauchen Drohnen.
2022, das Frühjahr, war relativ wild und chaotisch. Ich meine, wenn wir uns zurückerinnern, da gab es 1000 verschiedene Initiativen, Crowdfunding etc. pp. Und eine dieser Initiativen, die dann eben auf uns zugetreten war, war eben von Poroschenko. Und das war tatsächlich, kann man sich so vorstellen, Anruf mitten in der Nacht bei unserem CEO. Und es hieß, hey Leute, wir brauchen jetzt Drohnen in der Ukraine. Was könnt ihr morgen liefern? Und dann war das einer unserer ersten Trainings- und Testpiloten, der sich dann tatsächlich nachts ins Auto gesetzt hat und von München bis an die Grenze gefahren ist. Wollte dann ins Land rein. Die ukrainischen Grenzsoldaten wollten ihn nicht reinlassen. Und dann hat er ihnen auf dem Parkplatz an der Grenze eine Einweisung in das System gegeben, hat sie da so gut es ging auf dem Parkplatz ausgebildet. Und so sind unsere Vektoren in die Ukraine gekommen.
200 Leute arbeiten für euch in den Werken. Ich glaube, es sind zwei Werke.
Es sind mehrere.
Also mehrere, genau, Werke, ja, in der Ukraine. Wie gefährlich ist das, also ein Unternehmen in der Ukraine zu haben?
Ich meine, ich glaube, man muss sich keine Illusion hingeben. Ja, das ist gefährlich und ja, diese Werke sind militärische Ziele. Wie gefährlich ist es? Gott sei Dank, toi toi toi, hatten wir noch keinen Angriff auf eins unserer Werke. Da, wo wir sind, halten wir uns auch an die Sicherheitsvorschriften. Bei Luftalarmen gehen alle in den Luftschutzkeller. Wir reden nicht darüber, wo genau unsere Werke sind, halten uns auch sonst, sage ich mal, mit Details bedeckt. Dass das trotzdem gefährlich ist, das ist so. Aber, das sagt auch unser ukrainisches Team selbst, sie müssen vor Ort sein, sie wollen vor Ort sein, weil man nur vor Ort diese schnellen Entwicklungsschübe in der Drohnentechnologie mitkriegt und auch nur vor Ort den engen Kontakt zu den Kunden halten kann, um deren Probleme zu lösen. Wir haben in der Ukraine mit unseren verschiedenen Standorten haben wir einmal eine Produktion, wir haben aber auch Reparaturservices, die tatsächlich bis an die Front fahren, kaputte Systeme abholen. Durch die Modularität der Systeme können auch Einzelteile schnell vor Ort einfach ausgetauscht werden. Wir haben ein R&D-Department vor Ort, die
Entwicklung.
Entwicklung, genau, richtig.
Forschung und Entwicklung.
Forschung und Entwicklung vor Ort, die Systeme auswerten, die Flugdaten auslesen, gucken, wo wir unsere Systeme verbessern können. Und wir haben ein Ausbildungszentrum vor Ort, wo wir Piloten auf unseren Systemen ausbilden und da mehrere hundert im Jahr flugfähig machen.
Hm. Du warst auch schon dort?
Mehrfach, ja.
Wie war dein letzter Aufenthalt? Also wann war der und wie war der? Weißt du, weil wir ja hier hören, wie die Zahl der Drohnen auf zivile Ziele, also russische Drohnen auf zivile Ziele in der Ukraine in den vergangenen Monaten zugenommen hat, bis zu 800 pro Nacht.
Das ist so. Also ich bin das erste Mal in die Ukraine gefahren, circa 2 Wochen, nachdem ich bei Quantum Systems angefangen habe zu arbeiten.
Du hast vor knapp 2 Jahren.
Vor knapp 2 Jahren, genau. Damals war das in Anführungsstrichen recht unaufgeregt, weil mein erster Besuch war in der Hauptstadt in Kiew für einen politischen Besuch. Da hat man vom Krieg relativ wenig mitbekommen, außer vermehrt Uniformen auf der Straße und für mich als Kommunikationsmenschen immer auffällig die Werbeplakate. Also da hat man dann irgendwie Unterwäsche und das neueste Müsli auf einem Plakat und daneben dann eben das Rekrutierungsplakat der Armee. Und das Bild hat sich doch geändert jetzt in den vergangenen Monaten. Also mein letzter Besuch war jetzt vor 2 Monaten im Sommer in der Ukraine auf dem Land. Und da gab es jeden Abend Drohnenangriffe und Drohnenüberflüge und Einschläge waren hörbar und Erschütterungen spürbar in der Nähe. Ich war relativ erschöpft vom Nachtzug und habe deswegen einen Angriff mal verschlafen, zur großen Freude meiner Frau. Aber das ist die Realität da vor Ort und dass das sehr gefährlich ist, ist leider die bittere Wahrheit.
Dass du jetzt für ein Rüstungsunternehmen, also ich meine, ihr seid ein Startup, aber auf jeden Fall, also die Aufklärungsdrohnen, ja, sind ja nicht letal, sind keine Kampfdrohnen, muss man noch dazu sagen, aber du arbeitest in einem Feld, das ist allgemeinhin die Rüstungsindustrie, ein Drohnenhersteller. Wie, du hast deine Frau erwähnt, wie reagiert deine Familie darauf, wie finden die das?
Ich glaube, auch da merkt man einen Sinneswandel auch in der Bevölkerung. Als ich vor 2 Jahren den Job angefangen habe, habe ich damit gerechnet, dass ich viel mehr kritische Fragen kriege. Warum arbeitest du jetzt bei einer Firma, die fürs Militär arbeitet? Und die kritischen Fragen kommen aber fast überhaupt nicht. Und wenn, finde ich, in der jetzigen Zeit kann jeder mal in den Spiegel gucken und sich überlegen, was man für die Sicherheit seines Landes beitragen will. Ich habe das früher in Uniform gemacht. Jetzt sage ich gerne, erziele ich mehr Impact, als ich es in Uniform je konnte, in der Industrie. So sehe ich die Sache mit der Rüstungsindustrie. Ich meine, jetzt muss man dazu sagen, Quantum ist kein klassischer Rüstungshersteller, sondern wir sind offiziell ein Dual-Use-Unternehmen, weil wir unsere kommerzielle Sparte weiter betreiben und nach wie vor auch ausbauen. Und da auch, abgesehen von den militärischen Einsatzzwecken, eigentlich auch die große Zukunft der Drohnentechnologie sehen. Nun sind die Zeiten aber so, wie sie sind. Und deswegen konzentrieren wir uns im Moment sehr stark auf den Verteidigungsbereich und auf den Rüstungsbereich. Und so auch ich.
Mhm. Was ich interessant finde, du hast das ja gesagt, Quantum System ist ein Dual-Use-Unternehmen und es war eine ganze Zeit lang von eurem Gründer auch die rote Linie, nicht in den Kampfdrohnenbereich zu gehen. Und jetzt gibt es eine Ausgründung von Quantum, das heißt Stark, genau, Stark, ja. Defense. Und die Stark Defense produziert Loitering Ammunition, also Drohnen, die im gegnerischen Luftraum rumhängen und auf ihre Gelegenheit zum Zuschlagen warten. Ist das sehr diskutiert bei Quantum Systems? War das wichtig, dass es ein anderes Unternehmen ist, dass Stark Defense nicht Quantum Systems ist?
Genau, also das war wichtig aus der Regulatorik heraus. Wenn man ein Dual-Use-Unternehmen ist, kann man sich nicht einfach umwidmen in einen, nennen wir es mal Single-Use oder ja, einen Waffenproduzenten. Da gibt es sehr starke Regulatorik dahinter, ja auch durchaus zu Recht. Ja. Also die Mitarbeiter müssen sicherheitsüberprüft werden, es braucht eine Umzäunung, Kameras, Wachschutz etc. pp. Das ist für ein kleines, vergleichsweise kleines Start- oder Scale-Up ein ganz schöner Batzen Arbeit und Kosten und Aufwand, der da auf einen zukommt. Und deswegen hat sich Florian Seibel, unser Gründer, dann eben noch mit anderen zusammen entschlossen, dass es der leichtere und schnellere Weg ist, eine Ausgründung zu machen, ein separates Unternehmen aufzubauen, was diese Regulatorik von vornherein schon mit den Gründungsstatuten beinhaltet. Und der Grund dahinter war, dass Florian auf seinen diversen Reisen in die Ukraine immer wieder von den Ukrainern gefragt wurde: Toll mit euren Aufklärungsdrohnen, die sind super, die funktionieren, aber was habt ihr, was uns wirklich dabei hilft, dieses Land zu verteidigen, weil die Russen rücken jeden Tag einen Meter weiter nach vorne. Und da war dann irgendwann die rote Linie auch keine rote Linie mehr, sondern einfach eine Frage der Logik und auch der eigenen Überzeugung zu sagen, okay, ich habe Know-how, ich habe das Wissen und die Technologie, was beitragen kann, dieses Land zu verteidigen. Und dann hat Florian diesen Schritt eben gemacht.
Und jetzt gibt es ja auch genug Geld. Also die Schuldenbremse ist für den Verteidigungsetat ausgesetzt. Alles oberhalb von 1% des Bruttoinlandsprodukts. Das sind ja so 42 Milliarden. Alles darüber darf an Schulden aufgenommen werden. Wie sieht das mit euren Umsätzen aus, mit eurem Gewinn aus?
Genau, also Quantum ist in der glücklichen Lage, dass wir dass wir ein relativ junges Scale-up sind, schon schwarze Zahlen schreiben. Ich glaube, das ist relativ einmalig in der Start-up- und Scale-up-Landschaft. Wir haben jetzt mit unserer letzten Finanzierungsrunde 160 Millionen Euro eingesammelt, sind jetzt bei insgesamt über 300 Millionen Euro, die wir eingesammelt haben von unseren Investoren und sind damit eben in der Bewertung über 1 Milliarde gekommen und sind das erste Dual-Use-Unicorn, wie wir es nennen, genau, mit eben einer Bewertung von über 1 Milliarde. Das ist eine sehr luxuriöse Position, in der wir uns da befinden, basiert aber eben auf der wirklich langen Anfangsphase. Ich meine, wenn wir uns 2015 die Zeiten angucken, wo Quantum herkommt, bis jetzt 10 Jahre später, steckt da einiges an Arbeit drin.
Wenn du auf die Startup-Szene schaust und so Startup-Bubble, schauen immer mehr, dass sie bisher zivil genutzte Technologien verteidigungstauglich umbauen, vom Boom zu profitieren?
Kann man so sehen, dass sie dann vom Boom profitieren? Ich glaube, es gibt nun mal viele Technologien, die eine Dual-Use-Anwendung haben. Wenn wir in die Logistik gucken, sehen wir, ja, wenn man jetzt mal überlegt, LKWs, die LKW-Fahrer sind wahrscheinlich welche der ersten, die eingezogen werden, sollte es zum Verteidigungsfall kommen, wer fährt dann diese LKWs? Das heißt, Startups, die im autonomen Fahren oder Ähnlichem unterwegs sind, sehen da schon eine Chance, aber wie ich finde, auch eine Daseinsberechtigung in den Verteidigungsbereich zu expandieren. Wir sehen im medizinischen Technologiebereich Anwendungsfälle, wo es Technologie gibt, die Brandwunden versorgen kann. Wo gibt es die meisten Brandwunden im Moment? An der Front in der Ukraine. Und ich finde, das ist dann in Anführungsstrichen aus industrieller Sicht gesehen eine tolle Entwicklung, dass Gründer in Deutschland den Mut haben und sich dem Militärischen zu öffnen und zu sagen, hey, vielleicht habe ich hier eine Lösung für ein akutes Problem, die ich anbieten kann. Und das sehe ich eher als Riesenchance, die wir gerade auch als Volkswirtschaft in Deutschland haben. Bin immer so ein bisschen vorsichtig damit zu sagen, dass die Rüstung jetzt irgendwie den Wegfall der Automobilindustrie ersetzen kann. Ich glaube nicht, dass sie das auf Dauer wirklich schafft. Aber ich glaube, was jetzt gerade im Technologie- und im Defense-Tech-Bereich passiert, kann schon einen Innovationsschub geben für den Rest des Landes. Das betrifft uns einmal bei den Drohnen, aber auch, wie eben gesagt, in vielen anderen Bereichen.
Paul, hab ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und für deinen Besuch hier im ARD-Hauptstadtstudio.
Vielen Dank.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Feedback und Kritik, Fragen zur Sendung wie immer per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und es verabschieden sich
Kai Küstner
und Anna Engelke. Und hier noch ein Tipp für die ARD-Audiothek.
Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Wir haben uns in der neuesten Folge unseres Podcasts ein Thema vorgenommen, das für viele Menschen relevant ist. Und das direkt nach dem Aufstehen. Vielleicht habt ihr in der letzten Zeit auch viel über Kaffee in den Schlagzeilen gesehen. Es gibt verschiedene Studien, die nahelegen, Kaffee ist deutlich gesünder als lange gedacht. Aber stimmt das so wirklich? Warum vertragen Menschen Kaffee so unterschiedlich gut? Und was genau passiert da eigentlich in unserem Körper, wenn wir Kaffee trinken? Ich kann schon mal verraten, Gene spielen eine Rolle, Rezeptoren im Gehirn, aber auch die Frage, wie viel Schlafdefizit bringe ich mit? Und wir widmen uns auch der Frage, ob wir in Zukunft überhaupt weiter hemmungslos Kaffee trinken können. Denn die Kaffeepflanzen sind empfindliche Geister und haben es im Klimawandel ziemlich schwer. Doch es gibt vielversprechende neue Sorten, die eine Lösung sein könnten. Wir haben sie für euch schon mal probiert. Hört mal rein. Den Podcast Synapsen Gesundheit und Wissenschaft findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die neue Folge heißt Koffein, Gesundheit, Klima, die Zukunft des Kaffees.